SWR1. SWR1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
Hallo, an dieser Stelle müssen wir mal ganz besonders genau sein. Zeitbezüge in Podcasts sind ja immer eine schwierige Sache. Wir wissen ja nicht, wann Sie uns hören. Ich versuch's trotzdem. Dieser Podcast erscheint am 29. März 2021 und einen Tag danach, am 30. feiert Wolfgang Niedecken Geburtstag. 70 wird er. Da wir aber den Podcast 11 Tage vorher aufgezeichnet haben, kann ich jetzt noch gar nicht gratulieren. Trotzdem, herzlich willkommen Wolfgang Niedecken im Homeoffice.
Ja, vielen Dank. Also ich finde die Ehrlichkeit bewundernswert. Das ist sehr gut. Manche faken das ja dann auch. Ja. Sehr gut. Ich stehe nicht auf Fake, ist gut so.
Und im SWR1-Studio dazugeschaltet ist auch mein Kollege Benjamin Brendebach. Hi Benjamin.
Hi, hallo.
Ich bin Frank König und ich sende übrigens auch aus dem Homeoffice. Los geht's mit unserem BAP-Meilenstein Teil 2 sozusagen. Heute sprechen wir über das Album für Usteschnigge. Wird dieses Jahr im Oktober übrigens auch schon 40. Wolfgang, welche spontane Assoziation hast du, wenn ich sage, für Usteschnigge ist ein Meilenstein?
Für Usteschnigge war das wirklich das erste Album, was so durch die Decke gegangen ist. Das hat zwar ein bisschen gedauert, bis es durch die Decke ging, aber dadurch, dass es hier in Köln einen bewundernswerten Radiomann namens Wolfgang Neumann gab, hat er einfach nicht unsere Single gespielt, sondern hat sich selber eine Nummer ausgesucht, wo er dachte, die würden die Leute gerne hören. Und irgendwann haben alle diese Nummer laufen lassen und das hat dazu geführt, dass auf einmal explosionsartig wir einen Bekanntheitsgrad erreicht hatten, den wir uns selber auch nicht zugetraut hatten.
Auf die Nummer kommen wir gleich noch zu sprechen und Benjamin...
Deswegen habe ich es auch nicht gesagt.
Ja, sehr gut, top. Benjamin, aus der Sicht des Fans, Musikers und Redakteurs, Musikredakteurs, für Usteschnigge ist ein Meilenstein, weil...
Weil es von vorne bis hinten ein gutes Album ist und weil es eigentlich auch trotz dieser ganzen Unterschiede der Songs einfach aus einem Guss daherkommt. Und das finde ich extrem gut.
Da kann ich mich nur anschließen. Und so klingt das Album. Verdammt lang her, verdammt lang, verdammt lang her. Verdammt lang her, verdammt lang, verdammt lang her. Verdammt lang her, Südstadt verzählen nix, Jadus, Frau, ich freue mich. Für Usteschnigge war das dritte BAP-Album und das erste ohne den Zusatz Wolfgang Niedeckens BAP. Und wo wir gerade bei den harten Fakten sind, es ist das erste BAP-Album, das bei einem Major-Label, bei der EMI nämlich, erschienen ist. Und der Opener ist der erste und bis heute auch einer der größten Hits von BAP, verdammt lang her. Und das passt ja auch gut als Motto für diesen Podcast. Und achten Sie mal darauf, wie lange es dauert, bis der berühmte Refrain kommt. Für solchen Spannungsaufbau hat man heute schon gar keine Zeit mehr.
Verdammt lange, da hatte ich fast alles ernst noch. Verdammt lange, da hatte ich ein Jettchen Glöf. Und dann der Schock, wie dann das auf mich zukommt. Merkwürdig wohl, so mancher Hass lang Löf. Nicht resigniert, nur reichlich desillusioniert. Bis hier jetzt, hab ich kapiert. Wer alles, wenn dir jetzt klappt, hinter dir herrennt. Den Schulterklopp, wer dich niederhofiert. Sich ohne Rot zu wede Dinge Front nennt. Und ich dachs drauf, ganz einfach ignoriert. Es ist lang her, da ich fürs zu jetzt ratlos stund. Und für Enttäuschung, ich nehme mich kund. trotzdem bin ich nur relativ schachmatt.
Verdammt lang her. 3 Minuten und 7 Sekunden bis zum Refrain. In unserer schnelllebigen Zeit heute praktisch undenkbar für einen Hit. Das ist übrigens der Hit, von dem Wolfgang eben gesprochen hat. Davon gehe ich mal aus.
Ja, das Radioformat lässt sowas nicht mehr zu. Aber wir haben...
Da hast du recht, aber da kommt natürlich heute auch noch das Streaming dazu. Da geht's ja dann gar nicht mehr. Die Hörgewohnheiten haben sich gewaltig
Nein,
geändert
die
Hörgewohnheit, in der Zeit.
Die Hörgewohnheiten nicht. Mittlerweile hat man sich daran gewöhnt, dass der Schwanz mit dem Hund wackelt. Und ich gewöhne mich da nie dran. Ich werde den Scheiß tun, mich nach dem Format zu richten. Immer noch nicht.
Das ist auch gut. Im Oktober 81 kam Album und Single raus, aber bis es dann wirklich ein überregionaler Erfolg wurde, Wolfgang, du hast schon angesprochen, da war es schon 82. Ja. Ich habe es im letzten Podcast erwähnt, ich war 16, es war Sommer, nein, nicht was Sie denken, ich war mit den Pfadfindern in der Rhön und die Kölner Kollegen haben den Song natürlich schon am Lagerfeuer gespielt.
Ja, ja.
Und zum Frühstück war ein gewisser Müsli-Man-Dauergast, den ich bis dahin auch nicht kannte. Ja. Wolfgang, der Weg vom lokalen Act zu einer der erfolgreichsten Bands im deutschsprachigen Raum, der begann mit verdammt lang her. Ein Song, dessen Hitpotenzial sich erst mit der Zeit offenbart hat. Ich sag nur 3 Minuten, 7 Sekunden. Und als Hit zum Mitsingen war der ja eigentlich auch nicht gedacht.
Nein, der hatte auch gar keinen Refrain. Dieses Stück haben wir ganz am Schluss dann doch noch in Erwägung gezogen, es aufzunehmen. Das war eine ganz traurige Ballade, die ich geschrieben hatte, ungefähr ein halbes Jahr, nachdem mein Vater gestorben war, mit dem ich leider mich nie mehr ausgesprochen habe. Also wir haben zwar noch miteinander geredet, aber das war mehr so Smalltalk. Er hat sich halt immer Sorgen gemacht darum, ob ich jemals... mich mit meinen ganzen Traumtänzereien selbst ernähren könnte und hat sich einfach nur Sorgen gemacht. Und da gab es eine Zeit, wo wir viel diskutiert haben, auch über politische Geschichten, aber das war lange vorbei, das war über 10 Jahre her. Aber wir haben es trotzdem nicht geschafft, nochmal uns aufeinander einzulassen, miteinander zu reden. Und das hat mir unglaublich leid getan. Und dann habe ich am Rosenmontag 81 habe ich dann dieses Lied geschrieben und er war schon im September verstorben. Und und es hatte kein Refrain und gar nichts. Und dann, wir probten da in der Eifel in diesem Bahnhof und ich sagte ganz am Schluss von den Proben immer, was machen wir jetzt mit dem Lied für meinen Vater? Ja, was willst du denn damit machen? Was willst du denn? Da ist ja kein Refrain und gar nichts. Allen Ernstes jetzt verdammt lang her, verdammt lang. Und dann womöglich mit so einem Blick. Und dann spielte der Major dieses, eigentlich Under My Thumb auf Police, dieses Lick spielte der. Und alle guckten, hey, das ist ein Hammer, lass mal gucken, was wir damit machen können. Dann haben wir das gemacht, dann fanden wir das alle nicht so schlecht und dann haben wir es auch so als Open auf dem Album gehabt. Das muss das schon bedeuten, dass wir es dann doch ganz gut fanden, aber als Single wären wir gar nicht auf die Idee gekommen. Single war Jupp zu der Zeit und dann ließ der Wolfgang Neumann das laufen und plötzlich ließen das alle laufen und hat natürlich auch sehr geholfen, dass dieses Gitarrenriff natürlich ein Hammer war, ja, und dass der Refrain auch so unfassbar simpel war. Da musstest du nicht großartig Kölsch studiert haben, den hast du verstanden und hast das mit deinem eigenen Inhalt angefüllt und weiß der Geier, was für den jeweiligen gerade verdammt lang her war. Jeder hat das reingepackt, was er dachte, was verdammt lang her war. Ich habe ein Lied über meinen Vater gesungen.
Aber das ist ja eigentlich die wahre Kunst beim Songwriting, dass sich alle Menschen drin wiederfinden können, auch wenn ursprünglich der Songwriter selber was ganz anderes im Kopf hatte. Also ich glaube, das ist ein Geheimnis. Jeder hat ja so Songs, die ihm im Leben weitergeholfen haben oder an bestimmte Situationen erinnert. Und das ist ja, ich würde mal sagen, in 90% der Fälle nicht dasselbe, was der Autor dabei gedacht hat.
Ja, klar, da gibt es ganz viele Beispiele für, wo man auch komplett dann in die Irre geleitet wird. Ja.
Auch das, ja, ja, auch das. Das ist das Beispiel Every Breath You Take bei Hochzeiten und es geht in Wirklichkeit um einen Stalker.
Ja, sehr gut. Ja. sehr gut.
Sag mal, ist dieses Schweigen, was du beschreibst, ist das jetzt eine zwischenmenschliche Geschichte oder würdest du es auch als einen Generationenkonflikt sagen? Es gab ja immer, also ich weiß es aus meiner Familie, dieses Bedürfnis mit den Eltern zu reden, die Kriegsgeneration sind sozusagen. Bezog sich das darauf oder einfach nur auf ganz, ganz private Geschichten?
Ja, also mit meiner Mutter war ich im ständigen Austausch. Mit meiner Mutter konnte ich auch wirklich über alles reden. Und mit meinem Vater halt nicht. Mein Vater war halt 16 Jahre älter als meine Mutter und hat diese Verantwortung, die er für die ganze Familie hatte, die hat er wirklich sehr, sehr ernst genommen. Er war unglaublich religiös. Also das ging, man stieß auch, er war auch sehr konservativ politisch. Und man stieß unmittelbar wieder an irgendeine Mauer, wo man merkt, scheiße, da kriegst du wieder nicht weiter geredet. Du kommst schon wieder nicht weiter. Und irgendwann resigniert man dann. Irgendwann denkt man, komm, dann natürlich, ich habe meinen Vater geliebt. Also wirklich. Also ich habe auch drunter gelitten, dass es dem so schlecht ging in dieser Situation, dass er mit mir nicht reden konnte. Das war so ein Perpetuum mobile, der Resignation irgendwie. Es war jammer, jammer, schade. Furchtbar. Und ich war als Kind immer Papa-Kind. Das hat sich erst in der Pubertät geändert.
Hat ja auch ein bisschen Bezug zum Bandnamen, ne? Also.
Ja, klar. Da gibt's dann natürlich auch diese lustigen Geschichten von der Sparsamkeit meines Vaters. Mein Vater war so unfassbar sparsam. Das kann man, und diese Geschichten von seiner Sparsamkeit, die waren in der Band sehr beliebt. Ja, und ich musste dann immer noch erzähl noch eine Geschichte vom Bab, ne? Und dann der hat das ewige Licht ausgedreht, um Strom zu sparen. Das war unfassbar, ja. So, also, in was für ein Gewissenskonflikt, ja? Also religiös bis dort hinaus, aber dann nachts nochmal runtergegangen ins Treppenhaus und hat das ewige Licht ausgedreht und ist morgens als Erster aufgestanden, um es wieder anzudrehen, und hat immer gedacht, das würde keiner merken.
Ja, bei einer Band stelle ich mir das auch sehr lustig vor, dass die Amps dann immer aus sein müssen, wenn man nicht drauf spielt, um Strom zu sparen.
Habt ihr euch deswegen auch das zweite P beim Bab gespart? Oder?
Das ist eine sehr gute Interpretation, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Das ist schon sehr schön. Nein, das war einfach nur der Hans Heeres, unser erster Gitarrist, der sagte dann irgendwann, als wir gedrängt wurden, einen Auftritt zu machen, und wir hatten noch keinen Namen, und dann sagte, komm, ich muss es auf Kölsch sagen, schrief der Bab drauf und lass der zweite P fort, das sieht scheiße aus. Das war alles.
Oh ja, so einfach kann es sein.
Ja, eine unglaubliche Namenskür.
Lass uns nochmal über die Opener-Qualitäten auf dem Album von Verdammt lang her sprechen. Bei Von drinnen nach Dose waren wir ja ein bisschen irritiert, dass Kristallnacht mit dieser Schwere und Bedeutung das Album aufmacht. Hier geht's mir ganz anders. Ich finde, Verdammt lang her ist der ideale Opener. Und das, obwohl der spannungsvolle Aufbau durchaus Ähnlichkeiten hast. Also siehst du das auch eigentlich so, Benjamin?
Ja, ich finde es auch einen idealen Opener. Vor allem, weil es dich aber trotzdem es so aufgebaut ist und so langgezogen aufgebaut ist, direkt drin hat. Also direkt reinzieht, so mit diesen drei Akkorden im Endeffekt, mit dem Klavier und dem Gesang dann. Du bist direkt drin, du bist direkt in der Geschichte. Und dann vor allem auch, was Wolfgang ja eben auch schon sagte, man muss diesen Text gar nicht so verstehen, wie das jetzt gemeint ist oder was da genau gemeint ist, sondern allein schon dann später mit dem Refrain, da kann jeder für sich wirklich reininterpretieren, was er möchte. Mein Beispiel dazu ist dann immer Born in the USA, was ja auch jeder für sich irgendwie interpretiert. Und genauso ist es hier. Man sei es jetzt auf einer Party, wo man es mitgrölt und mitsingt, da denkt man dann irgendwie vielleicht an die guten alten Zeiten oder wie auch immer. Aber es kann jeder alles reininterpretieren, und damit bist du in diesem Album sofort drin eigentlich, also es holt dich da ab, wo du stehst, du kannst irgendwas reininterpretieren, was du gerade möchtest, was du gerade empfindest, und dann bist du auch schon drin und dann nimmt es dich eben mit. Finde ich ideal als Opener.
Das beschreibt es eigentlich hundertprozentig. Wir haben letztes Mal schon ausführlich drüber gesprochen, wie sehr für Uszuschnigge und Von drinnen nach draußen eurer Karriere damals Schub gegeben haben, Wolfgang. Die erste große Friedensdemo in Bonn war ja im Herbst 81 der Auftakt, dann die zweite am 10. Juni 82, die Konzerte bei Rock, Pop und Konzert für fürs ZDF und natürlich Rockpalast vom WDR auf der Lorelei. Aber die eigentliche Fürstenschnicke-Tour war ja eure erste echte Ochsentour, oder? Also diese 55 Gigs waren das, glaube ich, durch kleine und mittlere Hallen. Ist so ein Erlebnis, das war doch sicher damals prägend für die Band.
Das war prägend. Vor allen Dingen, es war endlich mal gut organisiert. Die Tourneen, die wir vorher hatten, die waren, das war Raubbau. Also wo wir da alles geschlafen haben, selber aufgebaut, selber abgebaut, merkwürdigsten Garderoben. Es gab irgend so ein Ding, das war in der Nähe von Bielefeld, da war die Garderobe der Herrenklo. Ja, wir mussten aber unser Gepäck da drin lassen, während wir auf der Bühne standen. Und das stank anschließend alles nach Pisse. Es war unfassbar, wo wir da gespielt haben. Und auch nicht furchtbar viel geschlafen, weil wir mussten ja nachts noch lange Strecken fahren und dann mussten wir anschließend auch noch unbedingt Bier trinken. Und wo wir alles geschlafen, auf Billardtischen haben wir geschlafen. Das war Wahnsinn.
Und das war dann endlich eine gut organisierte Tour.
Oder in Wohngemeinschaften, ja, wo die Leute
das natürlich... Das war auch dann, immer sehr beliebt, ja.
Ja, toll fanden, dass endlich Bab jetzt da war. Und dann
musstest du den Rest der Nacht doch die Leute bespaßen. Ja, zum Schlafen kam es aber auch nicht. Es war schon sehr strapaziös.
Also jeder, der mal im Amateurbereich gearbeitet hat und den einen oder anderen Gig auch auswärts gespielt hat, kann das, glaube ich, sehr, sehr gut nachempfinden.
Mein lieber Mann, wenn ich mir vorstelle, ich müsste heute eine Tournee unter diesen Voraussetzungen machen, ich glaube, nach drei Gigs wäre ich tot.
Ja, das ist, okay. Ist auch heftig. Dass Bab eine Kölner Band sind, hört man ja nicht nur am kölschen Dialekt in den Songs. Immer wieder auch bei den Themen kommt Köln drin vor. Auch bei Südstadt verzählen nichts zum Beispiel. Und wir lassen mal das Intro weg und steigen gleich mit dem Riff ein. Da geht's nämlich gleich drauf.
Ich hätte gesagt, ich hing noch an dir. Weil du hast mich tatsächlich fasziniert.
Südstadt verzähl nix von Bab. Ich liebe diesen wavigen Sound. Ein Hauch NDW-Zeitgeist, gemixt mit typischen ja. Bab-Rock-Gitarren. Das Keyboard-Lick ist einfach herrlich, finde ich. Da sind Sound und Text wunderbar in einer Botschaft aufgefangen. Das ist jetzt meine Interpretation. Das coole Neue und das alte Raue. Wolfgang, habe ich mich da völlig verrannt oder war das eure Intention?
Nein, du hast vollkommen recht. Also ich weiß noch, als ich das mit dem Stück ankam im Proberaum, das war eher so von mir sowas wie My Sweet Lord. Das war irgendwie ein etwas softeres Ding und der Major hat zusammen mit dem Effendi diese Musik entwickelt. Das ist sensationell. Absolut, das müssen wir irgendwann mal wieder spielen. Das gefällt mir total gut. War ja damals diese Klänge von Ideal, Neue Deutsche Welle, dann eben, man hört auch, dass wir alle auf Police standen. Aber wir standen auch auf die Stones. Wenn die Power Chords da kommen, da gibt's einfach kein Halten mehr. Das ist einfach, das zeigt einfach, worauf wir zu der Zeit auch standen und eigentlich immer noch stehen.
Wobei mich die My Sweet Lord Version auch mal interessiert hätte. Willst du die nicht auch nochmal aufnehmen?
Ja, mir mal schicken, ich machen, ja. Aber ich bin mir aber nicht sicher, ob ich dann anschließend erpressbar wäre.
Naja, zumindest das mit dem Clown, das wäre ja dann kein Problem, denn George Harrison hat sich damals ja auch schon irgendwo anders bedient.
Ja, es war ja nur so
Gefühlslage, wie meistens. Das war ein trauriges Lied. Ich habe ja über meine Südstadt gesungen irgendwie. Und das war eigentlich ein trauriges Lied. Und das haben wir dann, haben die wirklich, die Zweier, der Effendi und der Major, die haben das wunderbar aus der Traurigkeit rausgeholt und haben das mehr so Richtung Zorn geführt. Wo ich so, komm, hör doch auf, Mann, erzähl mir doch nichts. Das war sensationell, sehr gut. Aber letztendlich, es ist nicht so schlimm gekommen, wie ich damals prognostiziert hatte. Die Südstadt ist immer noch nicht schick.
Gott sei Dank. Immer noch kein Stadtteil für die Schickeria. Immer noch nicht.
Um nochmal auf das Gitarrenriff zurückzukommen, ist sehr schön. Wir haben früher in der Band immer versucht, dieses abgedämpft verzerrte Ding, dieses Staccato auch zu spielen. Und dann haben wir uns immer gefragt, wie macht der Major das? Ne? Und dann haben wir einen Fachbegriff geprägt, Ed's Major. Also musstest du Ed's Major spielen.
Ja, sehr
weil das
schön,
so sägt, weißt du, so Ed's, so.
Ja.
Das war immer unser Fachbegriff. Es gibt nicht viele Songs. Ja, Bab hat Fachbegriffe geprägt, das ist einfach so.
Sehr gut. Mein Schlaganfall ist ja auch nach mir benannt worden.
Echt?
Nicht wahr? Mein Schlaganfall ist ja Casus Niedecken, ja, der heißt so, weil man durch einen Husten an einen Schlaganfall gekommen. Der ist nach mir benannt worden. Aber komm, lass uns was Schönes erzählen, ist gut, alles gut.
Interessante Geschichte. Es gibt nicht viele Songs, bei denen mir seit 40 Jahren immer wieder die Tränen in die Augen schießen und immer an der gleichen Stelle. Es geht um Jupp, den verwahrlosten Stadtstreicher, der sich die tollsten Abenteuerfantasien ausdenkt, um sich nicht seinem Kriegstrauma zu stellen. Stalingrad packt er nie irgendwie. Die Art, wie der Song auf den Kern der Geschichte zusteuert, ist für mich absolut ergreifend. Wolfgang, die Geschichte klingt so authentisch, dass ich mich frage, ob sich bei diesem Jupp um eine konkrete Person handelt, die dir da zum Vorbild dient.
Ja, es ist eine konkrete Person hat die Idee geliefert. Geschichte, ich versuche es kurz zu erzählen. Ich habe morgens mit meinem Hund gesessen im Klotwig-Eck in unserer Stammkneipe, Ecke, unten Ecke Annostraße, Severinswald, und direkt daneben ist das Männerübernachtungsheim Johanneshaus, und morgens mussten dann die Jungs dann da raus, so gegen 8 oder 9, und mussten gucken, wie sie tagsüber dann selber klarkamen. Und einige von den Jungs haben im Klotwig-Eck mal geguckt, ob da schon einer drin ist, bei dem man was schnorren könnte. Und ich saß morgens mit dem Hund da drin, trank meinen Kaffee, aß mein Käsebrötchen. Und da kommt der Typ rein, sieht den Hund, sieht mich, war der einzige Gast, und kommt auf mich zu und sagt den unfassbaren Satz: Der Schäferhund ist der beste Freund des Mannes. Mir hat mal in Alaska einer das Leben gerettet. Den Satz sagte der, und ich sage: Okay, was willst du frühstücken? Kaffee? Und dem Wirt zugerufen: Clemens, geht auf meinen Säckel, was der Mann hier verzehrt. Und bin nach Hause gegangen, das war der Text fertig. Aus diesem Satz.
Ja.
Und ich wusste nicht, wie die Geschichte enden würde, bin dann irgendwann bei Stalingrad angekommen. Also ich schreibe die Songs ja nie vom Ende her, sondern ich lasse die sich entwickeln, lasse die fließen. Und Jupp ist ein wunderbares Beispiel dafür. Alle diese merkwürdigen Sachen, die der sich ausgedacht hat. Ich mag das Glück immer noch. Ist eins meiner absoluten Bab-Lieblingssongs.
Bei mir auf jeden Fall auch. Benjamin, im Vorgespräch hast du gesagt, dass du unbedingt auch über das Intro sprechen willst. Was fasziniert dich denn daran und vor allem an dem Aufbau von dem Song?
Ich habe das Intro geliebt und ich habe es gehasst. Geliebt habe ich einfach, weil es so schön klang. Und ich habe halt versucht, als Gitarrist das nachzuspielen. Ich habe auch mit klassischer Gitarre angefangen, das zu lernen. Und habe dann eben mir das Intro von Jupp vorgenommen. Und wenn man bis dahin noch kein Barré konnte, danach konnte man es. Aber die Finger, das tat einem so weh. Aber das Schöne ist einfach auch diese Melodie, die sich dann ja auch durch den ganzen Titel durchzieht, einfach extrem ergreifend und extrem schön. Und dann am Ende, wie es dann eben trotzdem noch zu einem richtigen Rocksong wird, eben auch mit dem Solo am Ende, wo, wie sagt man so schön, wo die Worte fehlen, da kommt dann die Musik ins Spiel. Das ist einfach extrem ergreifend gewesen und extrem schön. Und das hat, also ist es bis heute auch einer meiner Lieblings-Bab-Songs, das muss ich sagen.
Ob der Plastik tönt, mit singe paar Klamotte, steht wie du schon. Ja, der Jupp trägt grad sing's hier, und er nimmt dich mit, jedenfalls meint er es, und er verzählt sich froh. Und Programm steht Weltreis, wie jeden Tag erzählte, was ihm wo passiert ist. Kokosnuss und Backeis, und wie er über den Äquator balanciert ist. erster Stecherei siegt er, der Dume fällt an Singer rechter Hand. Und jetzt in Kathmandu, wo mit zwei Yidis Skat gekloppet. Da wohnt manche näher blass, von dem, was unsere Jupp auch ja ist, nicht alles truppet. Und an die Wahnsinns-Zigals, Robinson, ein Singer in jene Welt, ganz ob sich selbst gestellt, aber wer kann das schon? Jupp erzählt vom Jordrausch, und wie ein Twist gedanzt, in der Cobra. Von dem karierten Zebra, der blonde Fee aus Peking, namens Lola. Nur von Stalingrad, erzählte nie, wo litt der Stalingrad. In welchem Land ist das? Stalingrad, wagte nie.
Für mich macht es auch die Sprachlosigkeit dann einfach deutlich, dieses Gitarrensolo. Ne? Also mich packt das eben auch so, weil ich bin so ein bisschen Nachgeborener sozusagen. Mein Vater war Offizier im Zweiten Weltkrieg und hat einen Partisanenangriff nur überlebt, weil die Kugel in dem Schreibtischschloss stecken geblieben ist. Das Schloss haben wir heute noch und als Kind habe ich mich beim Anblick des Schlosses immer wieder gefragt, warum jemand auf meinen Vater geschossen hat. Und natürlich ist mir später aufgegangen, dass es dafür gerechtfertigte Gründe gab. Er hat überlebt. Mein Onkel, der auch Wolfgang hieß, wurde irgendwo in der Ukraine auf dem Schlachtfeld zurückgelassen. Keiner weiß, was aus ihm geworden ist. Er war 19. In unserer Familie hat es über den Krieg und die NS-Zeit glücklicherweise eine gemeinsame Aufarbeitung gegeben. Aber die Frage, wie man aus der Hölle des Krieges überhaupt einigermaßen unbeschadet rauskommen kann, hat mich immer begleitet. Und wenn ich den Jupp höre, dann muss ich immer an diese Geschichte denken. Der Song bedeutet mir echt verdammt viel. Mir ist übrigens, Wolfgang, neulich bei einem anderen Podcast plötzlich ein Kriegskamerad von Jupp begegnet, den ein ganz ähnliches Schicksal ereilt hat, und zwar auf britischer Seite. Kannst du dir vorstellen, wen ich meine?
Im Moment nicht, ne? Wer?
Achtung, pass mal auf, der hier ist es.
Ja, Aqualung.
Der ja, Stadtstreicher Aqualung von Jeff Total.
Ja, war ein Hammeralbum, dieses Aqualung-Album.
Ja. Und über diesen Song und speziell zu diesem Effekt, der die Stimme Andersons wie durch ein Telefon oder Megafon klingen lässt, hat Ian Anderson gesagt, es ist vielleicht sogar der blecherne Klang einer Flüstertüte. Es ist eine Form der Ansprache. Es ist der Klang, der 1941 junge Piloten aufweckte, um sie in die Lüfte zu schicken, um gegen die Hunden zu kämpfen, also gegen die Deutschen. Das ist der Ruf zu den Waffen der jungen Männer, die in ihre Hurricanes und Spitfires aufsteigen. Es ist etwas, das einem Engländer im Blut liegt. Und als ich das gelesen habe, da hat es mich gerade weg umgehauen, weil ich dachte, wow, das ist ja nochmal die gleiche Geschichte auf der anderen Seite Europas, ja?
Ja, werde ich sofort heute Abend in Ruhe genießen. Das werde ich mir nochmal raussuchen und das werde ich, vielen Dank für den Tipp, wunderbar. Wusste ich nicht.
Ich bis letzte Woche auch nicht. Das hat mich einfach so angesprungen. Und ich dachte, ich muss es heute nochmal unbedingt thematisieren, weil mir beide Songs sehr viel bedeuten. Wenn eine Band in wechselnden Besetzungen so lange am Start ist, wie Bab es inzwischen sind, finde ich es wie immer wieder spannend, auf Entwicklungen zu schauen. Und da ist der Jupp ein eindrucksvolles Beispiel. Auf dem letzten Live-Album, Live und Deutlich, ist meine persönliche Lieblingsversion von Jupp. Besonders das im wahrsten Sinne des Wortes Trommelfeuer des Schlagzeugbreaks geht mir, wie ich es eben schon beschrieben habe, immer durch Mark und Bein.
Lwów und Stalingrad verzerrte nie Ritter Stalingrad. In welchem Land ist das? Stalingrad packe nie irgendwie.
Live in der Neuinterpretation. Wolfgang, so ein Song macht ja immer eine Entwicklung über die Jahre, aber mit einer völlig neuen Band ist das doch bestimmt eine besondere Erfahrung, wenn sich so ein Song weiterentwickelt, oder?
Ja, das Schöne ist bei dieser Besetzung hier, dass alle am gleichen Ende des Strangs ziehen und den Song weiterentwickeln wollen. Wenn ich mir wünsche, dass ein Song auf der Setliste landet, den wir noch nicht gespielt haben, dann machen sich alle Gedanken darum, wie kriegt man das jetzt optimal, also ein optimales Arrangement, wo man jetzt nicht einfach nur nachspielt. Wir sind ja keine Musikbox. Wir wollen ja irgendwie gucken, dass sich alle da drin wiederfinden. Und diese Geschichte, das hat der Sönke sich ausgedacht, dass das wohl, da ist ja dann normalerweise so ein Genesis-Verdächtiger, Phil Collins-mäßiger Auftaktwirbel vor dem Solo. Mhm. Und der hat, das müssen wir anders machen. Kam dann mit dieser Idee an. Das ist ja wirklich, wirklich ein Sperrfeuer plötzlich. Und ich stehe auf der Bühne und krieg auch dann jedes Mal eine Gänsehaut. Und der macht das ja nie. Der macht das ja nie zweimal gleich. Da gibt's dann irgendwie eine Vereinbarung ab, wann es dann tatsächlich losgeht, wann die Akkorde wieder reinkommen. Das ist gelebte Musik, das ist nichts Reproduziertes, was er da macht. Und ich bin doch ganz happy mit den Leuten, mit denen ich jetzt spiele, dass das wirklich so, ich habe wahrscheinlich jetzt auch schon wiederholt gesagt, so dermaßen songdienlich alles angegangen wird. Das ist wirklich großartig, mit denen zu arbeiten.
Für Usteschnicke ist ein Album des Übergangs von der lokalen Band in die große weite Welt des Rock, und auch musikalisch finden sich noch Songs auf dem Album, die etwas abweichen von dem, was wir heute mit BAP verbinden. Komödiantische Elemente und ein kölsches Rockcover. Dazu gibt's hier nochmal eine kleine Collage.
Besonders wo man endlich Sommer.
Wo man endlich Sommer an, der Waschsalon, Müsli Man und Eins im Vertraue. Letzterer klingt nach Clownerie und Kindhop, ist aber eigentlich eine sehr ernste Ansage auch an Kritiker und die Musikindustrie. Wolfgang, es ist ja schon auffällig, dass die satirisch-komödiantische Art, an Themen heranzugehen, bei BAP in den späteren Jahren beinahe ausgestorben ist. Gibt es da einen Grund für?
Nee, eigentlich nicht. Es hat eine Zeit gegeben, als der Major solche satirischen Dinger nicht mehr wollte. In den späteren Jahren haben wir dann doch einige von diesen Dingern noch wieder gespielt. Da müsste ich jetzt in die Alben reingucken. Das war irgendwann, merkte man die Strömung in der Band, dass das einige Leute nicht mehr so gern wollten, und dann bin ich mit diesen Stücken auch gar nicht mehr erst angekommen. Das sind ja eigentlich so diese Stücke, sagen wir mal, die viel zu tun hatten mit meinem Kneipenprogramm. Ich habe ja, ehe das BAP bekannt wurde, habe ich ja allein in Kneipen gespielt. Und ich wusste einfach, ich muss auch die Leute dadurch kriegen, dass es ab und zu was zu lachen gibt. Also sagen wir mal, wenn ich jetzt helfe, kann der keiner oder irgendwie nur die traurigen Stücke in der Kneipe gespielt haben, haben die Leute sich rumgedreht und haben Bier getrunken und haben sich unterhalten. Aber sobald ich irgendwie ankam mit so einer abstrusen Geschichte wie Sinnflut oder Rot ist blau, quer ich triefte Frau, da waren die voll mit dem Boot. Da ging das ab. Ja. Und deswegen, der Major wollte halt zu der Zeit lieber irgendwie so kredible Rockmusik machen. Ja, das hat sich ja nachher auch wieder geändert. Nachher wollte er Radiopop machen. Aber das war, das habe ich ja noch akzeptiert. Warum soll ich dann jetzt irgendwie mit Stücken da ankommen, wo Teile der Band keinen Spaß dran hatten? Ja, es gab da Ruth wie's Blau, quer ich schrieb vor, oder Pardon vom Vorgängeralbum von Affetaut. Also das waren Stücke aus meinem Solo-Repertoire. Und dass wir diese Stücke hier hatten, Müsli Man, das war... Müsli Man war schon immer auch ein Live-Kracher, dieser Reggae, dieser Reggae, wo sich lustig gemacht wurde wo sich auch über die Szene lustig gemacht wurde, ja. Und genauso wie wir uns bei Wahnsinn auf dem ersten Album über Punks lustig gemacht haben. Ja, da haben wir irgendwie diese Kleiderordnung der Punks, ne? Das haben wir einfach hochgenommen. Das war klasse, das war total lustig. Irgendwann ist das so verschwunden. Ja? Aber egal, das kommt ja immer mal wieder. Jetzt auf den letzten Abend kommt ja sowas auch mal wieder vor. Ne?
Darf ich mal kurz fragen, Wolfgang, wie du denn beim Müsli Man in der Tonfilmversion dann zum nackten Carlos Santana kamst?
Zum nackten Carlos, wie hieß die Schrankversion? Ne?
Genau, genau.
Ich denke, ich bin es.
Der Müsli Man im Schrank. Und in dem Begleitnotenbuch dazu, da schreibst du, dass du seitdem nämlich, glaube ich, der Krümminger dieses Solo gespielt hat, immer beim Müsli Man immer an nackten Carlos Santana im Schrank denkst. Habe ich gelesen.
Ist mir gerade entfallen, aber okay. Ich werde drüber nachdenken und nachreichen. Ja. Nackten Carlos Santana im Schrank. Keine Ahnung. Ich werde dich schlau machen.
Ich entschuldige mich jetzt schon mal für das Bild im Kopf.
Klingt irgendwie nach einem schlechten Trip, aber damit hat ja Carlos Santana auch Erfahrung gehabt. Nachdem er
in Woodstock
eine Schlange würgen musste, statt Gitarre spielen. Nochmal zurück zu Eins im Vertraue. Das ist ja eine Verarbeitung quasi der Ansprüche, die auch im Showgeschäft an einen herangetragen wird.
Ja.
Ist das ein bisschen auch eine Antwort auf die Leute, die euch übel genommen haben, dass ihr zu einem großen Label gewechselt seid? Also raus aus der Kölner Szene, rein ins Big Business?
Oh nee, ich will nicht Dinge rufen aus in der um Kommando wird's ja bringt, wenn du mit dem Finger schnippst.
Nein, also Eins im Vertraue ist eigentlich eines dieser Stücke, die teilweise in Banddiskussionen als, das sind wieder dem seine Nabelschaus-Stücke. Die anderen hatten mit diesem Thema überhaupt kein Problem. Also die hatten überhaupt nichts mit von wegen, ich muss mich Alpha-Abend reproduzieren. Damit habe ich große Schwierigkeiten gehabt. Wenn ich merkte, dass auf der Bühne jemand war, der seine Best-of-Ansagen gemacht hat, was am besten kommt und nicht mehr wirklich authentisch mich verhalten konnte. Da gibt es ein Stück auf dem Live-Album 100 Mal, auf dem ersten Live-Album. Da waren die anderen, jetzt kommt er schon wieder mit so einem Ding an, wo er irgendwie so Nabelschau betreibt. Oder der Text von Nimm mich mit war auch so einer. Da gibt es einige. Letztendlich gab es dann auch diese Fraktionsbildung in der Band. Also Insel Vertraue ist definitiv ein Song, den nicht alle mit unterschrieben haben. Die anderen sagen, sei doch froh, dass wir endlich davon leben können, dass wir so viel auf Tour sind. Und jetzt komm doch nicht hier ständig mit deiner Seelenpisse an oder was, ne?
Ich finde das aus heutiger Sicht ganz spannend, weil eigentlich mich besonders interessiert, wenn sich Musiker damit auseinandersetzen, was es mit ihnen macht. Und das kann ich heute, das kann man natürlich aus der Situation damals, Mensch, bist du verrückt, jetzt geht's mal ab und jetzt beschwerst du dich, kann man das so sehen. Heute kann man sagen, das ist ja fast schon ein historisches Dokument, dass man eben sieht, wie der Künstler die Dinge sieht. Also ich bin immer begeistert von solchen Texten und auch von solchen Songs, weil man sich dann ein bisschen besser reinversetzen kann.
Introspektiv, ne? Das nennt man introspektiv sowas. Man blickt in sich und das ist, wenn nicht jeder von der Band dahinter steht, dann sind diese Nummern auch letztendlich, wenn sie live gespielt werden sollten, dann werden die halbherzig gespielt. Also Vertraue, würde ich gerne mal wieder live spielen und es würde wahrscheinlich in dem Fall mit der jetzigen Besetzung viel, viel lieber gespielt werden. Allerdings haben wir jetzt natürlich auch immer dieses Luxusproblem. Wir haben halt 30 Positionen auf der Setliste und jeden Song, den du da spielst, verdrängt womöglich einen anderen Song. Das ist halt Luxusproblem. Es wird wahrscheinlich niemals so ins Vertrauen kommen. Ne? Also, aber trotzdem, ich mag das Lied total gerne. Und übrigens, ins Vertrauen, dafür gab's ein Platin-Halsband für meinen Hund Blondie. Der hat ja am Anfang gebellt.
Ja.
Den haben wir zum Bellen gebracht am Anfang. Und es gibt wirklich so ein Halsband, das haben die Emis haben die machen lassen, also ein normales Kettenhalsband und dann so eine Medaille dran, Platin für Babs Blondie. Die hängt bei mir hier über einen goldenen Schallplatten, die gibt's hier bei mir.
Das ist ja goldig. Oder platinig, besser gesagt.
Ich muss allerdings sagen, was mich jetzt da so ein bisschen wundert, beziehungsweise was mich einfach überrascht ist, dass das eben dann doch eher nur in Anführungsstrichen dein Song war, weil ihr habt das ja auch, diesen Song habt ihr ja gemeinsam im Studio eingespielt, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Die haben mir geholfen, mein Ding zu machen und zwar mit vollem Einsatz, gar keine Frage.
Ja, und für mich war das allerdings so ein Song, als ich den dann gehört habe und eben gelesen habe, dass ihr den auch wirklich eben nicht in verschiedenen Spuren, sondern einfach gemeinsam im Studio, bis er dann so passt. Für mich war das dann dementsprechend ein Song, der von eurer ganzen Band kommt. Ja, das hat mich immer so, also das war, dass alle das so ausdrücken wollten. Das hatte ich.
Jetzt habe ich dich leider enttäuscht. Ja. Schade.
Das ist spannend.
Ich sag lieber die Wahrheit. Also Vorbild war damals Rainy Day Women, Number so und so. Everybody must get stoned. Da haben wir gedacht, das könnte jetzt irgendwie die Richtung sein, wie man diesen Text irgendwie so verkleidet, dass er dann auch wieder etwas fröhlicher wirkt und nicht nur einfach so ein oh Gott, immer im Vertrauen, ich muss da ja was sagen und es ist alles eigentlich furchtbar langweilig, was du mir sagen willst. Und das war eine schöne Herangehensweise und dafür haben wir dann auch die Blondie zum Bellen gebracht.
Es gibt noch zwei andere Stücke wie Jirados oder Fool am Strand, die sich mit der neuen Situation auseinandersetzen und mit deinem Leben damals auseinandersetzen. Bab war jetzt auf dem Weg, eine große Nummer zu werden. Da hat sich natürlich auch das Mobile von Freundschaften und Bekanntschaften verändert. Ist es eine Reflexion darüber auch?
Nee, Gradus ist ein Stück, das habe ich 1977 geschrieben. Das ist ewig bei uns im Programm gewesen und wir haben das immer wieder gespielt und haben es erst aufs dritte Album gepackt. Das ist ein Lied, ich sage immer, aus meiner Liebeskummer-Trilogie. Das erste war Helfe kann da kein, das zweite war Anna und das dritte war Gradus, wo ich mich mit meiner, wie soll man sagen, mit meiner Sandkastenliebe, mit der ich 11 Jahre zusammen war, immer On-Off-Beziehungen, 1000 Mal Schluss gemacht und irgendwann war es dann tatsächlich vorbei. Das führte dann eben zu diesen 3 Songs.
Helfe kann da keiner.
Also eigentlich müsstest du die hintereinander spielen, dann würdest du auch eine Entwicklung feststellen. Bei Anna schimpf ich nur wie ein Rohrspatz.
Anna, rede schnellem. Anna.
Bei Gradus hab ich's eingesehen und man lässt locker, man klammert nicht mehr, man lässt gehen und das ist gut.
Und Und bei Fuhl am Strand, das ist aber so eine Reflexion über wie sich Leute verhalten, oder? Ja. Wie sich Leute verändern, auch wenn man selber sich verändert.
Ich weiß noch ganz genau, ich habe das Lied in Griechenland geschrieben am Strand. Ich lag wirklich am Strand. Bin dann damit angekommen. Die haben mir auch dann wunderbar geholfen, dieses Stück dann so zu arrangieren. Ich habe es ewig nicht mehr gehört und ich habe es auch vor allen Dingen ewig auch nicht mehr gespielt, weil das ist halt nicht unbedingt ein Live-Stück. Aber es ist ein schönes Stück.
Hier voll am Strand rum, für die Welle und ich bin im Sand. Lassen durch die Finger rinnen und denk an Glück, die ich ins Kant. Glück, die mir ins wichtig war, die ich jenjat. Woran die lässt dich war. Nur, das han ich denn leider nie gesagt.
Ich mag das Stück sehr gerne. Also in meiner Erinnerung ist mir sehr angenehm, dass ich das damals auch formulieren konnte. Ich hatte mich gerade auch von vielen Leuten auch im Guten auch getrennt. Ja, wo wir sagen, das ist jetzt vorbei, diese Zeit ist abgeschlossen. So meine Zeit aus Rheinbach, wo ich in verschiedensten Bands gespielt habe, wo ich im Internat war und dann auch noch meine Jugendzeit verbracht habe. Und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt, ich bin über Rheinbach hinausgewachsen. Ich bin nicht mehr der Junge, der in der Voreifel in jedem Bauernsaal spielt. Ich bin ein anderer. Ich habe jetzt mittlerweile Malerei studiert. Ich bin irgendwo anders angekommen. Das muss man sich ja auch mal selber attestieren können, ohne dass man da jetzt im Bösen weggeht oder was. Ja. Dass man wirklich sagt, es ist jetzt vorbei. Und ich danke ja auch meinem Vorbild in dem Song.
So lange zick, fällt mir so ja, mein Vorbild wieder hin. Ey, Vorbild, dank dir schön. Ich klüpf, ich riet langsam selber hin.
An den denke ich sehr, sehr gerne. Das war mein ehemaliger Musik- und Philosophielehrer. Das war einer der wenigen tollen Lehrer auf dem Gymnasium. Peter Firnig heißt der Mann.
Solche Lehrer gibt's. Habe ich auch einen. Ja. Sag mal, für Usteschnigge, dieses Plattencover, ein großer Bastelbogen. Kennst du jemanden, der sich die Band samt Equipment ausgeschnitten und als Fanaltar zurechtgemacht hat?
Ja, ich habe davon verschiedene Fotos gesehen. Das haben einige Leute gemacht und das kam einfach. Wie nennen wir denn dieses Album? Ich habe gedacht, weil wir da zu der Zeit auch immer von der Bravo verfolgt wurden. Die wollten immer irgendwas über uns machen. Wir wollten das einfach nicht. Da haben wir also über diese Bravo-Starschnitte lustig gemacht. Und ich habe aus Quatsch gesagt, komm, dann nennen wir das Ding doch Bab für Usteschnigge. Und das fanden alle gut.
Alles klar, super. Wolfgang, ich danke dir sehr fürs Mitmachen. Vielen, vielen Dank. Unsere Zeit ist leider schon wieder wie im Flug vergangen. Es war klasse und sehr aufschlussreich. Vielen Dank.
Okay, wenn ihr das noch mal ein paar Mal machen wollt, sagt einfach Bescheid. Dann haben wir auch mehr Zeit.
Es gibt ja alles ein paar.
Alles klar, prima. Macht's gut, ne, ihr zwei.
Alles klar. Vielen Dank.
Okay.
Tschüss. Das war der SWR1 Meilensteine Podcast zu Für Usteschnigge. Unser Tipp, legen Sie sich das Für Usteschnigge Album von Bab einfach nochmal mit dem Wissen von jetzt auf. Und falls es was mit Ihnen macht, schreiben Sie mir gerne frank.könig@swr.de. Vielen Dank, Benjamin, fürs Mitmachen.
Sehr gerne.
Ich bin Frank König und tschö und bis demnächst.
Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die SWR1 Meilensteine.